Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Kongo war Teil einer großen Welle staatlicher Unabhängigkeitserklärungen um 1960. Oliver Ramme skizziert die damalige Entkolonialisierung, die nicht das Ende, sondern erst der Anfang eines Emanzipationsprozesses war.
This mid-20th century is Africa's. This decade is the decade of African independence. Forward then, to independence now. Tomorrow, the United States of Africa.
Heute die Unabhängigkeit Afrikas und morgen die Vereinigten Staaten von Afrika. Das sind die Visionen von Kwame Nkrumah beim Sprung seines Landes in die Unabhängigkeit. Nkrumah ist der erste frei gewählte Präsident Ghanas. Sein Land ist der erste Staat südlich der Sahara, der sich aus der Kolonialherrschaft löst. Ghana gilt 1957 als Vorreiter für die Unabhängigkeitsbestrebungen Afrikas. Ein paar Jahre später, 1960, werden 17 Staaten Afrikas in die Unabhängigkeit entlassen. Dr. Thomas Bierschenk, Professor für Kulturen und Gesellschaften Afrikas an der Universität Mainz.
Die meisten Kolonien, die 1960 unabhängig geworden sind, sind ja französische Kolonien. Von den 17 sind ja 14 französische Kolonien gewesen. Und die Franzosen haben dann eben vorgezogen, das in einem geordneten Prozess zu machen und es relativ schnell über die Bühne zu bringen. Und die Länder sind ja dann sozusagen abhängig vom Besuchsprogramm des französischen Außenministers unabhängig geworden. Also alle so im Viertagesrhythmus.
Einige Jahrzehnte zuvor haben die europäischen Großmächte noch begierig den Kontinent unter sich aufgeteilt. England, Frankreich, Portugal, Belgien und Deutschland wollen 1885 bei der Berliner Kongo-Konferenz ein möglichst großes Stück von Afrika abbekommen. Als reine Heuchelei erscheinen die Worte im Schlussdokument der sogenannten Kongo-Akte. In erster Linie wollen sich die Kolonialmächte um das Wohl des Afrikaners bemühen.
Sie werden ohne Unterschied der Nationalität oder des Kultus alle religiösen, wissenschaftlichen und wohltätigen Einrichtungen und Unternehmungen schützen und begünstigen, welche zu jenem Zweck geschaffen und organisiert sind oder dahin zielen, die Eingeborenen zu unterrichten und ihnen die Vorteile der Zivilisation verständlich und wertzumachen.
Die Kongo-Konferenz ist nur ein Meilenstein in der Jahrhunderte währenden europäischen Ausbreitung in Afrika. Thomas Bierschenk.
Afrika war der letzte Kontinent, der kolonisiert wurde, kolonial unterworfen wurde, erst Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hatten die Kolonialherren in gewisser Hinsicht ihr Instrumentarium der Ausbeutung schon verfeinert und entwickelt. Es gibt also Historiker, die behaupten, dass es in keinem Kontinent so brutal und so auch entwicklungsfeindlich zuging wie in Afrika.
Die perfektionierte Ausbeutung kostet Geld und Kraft. Und beide schwindet den europäischen Kolonialmächten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist die Zeit der Weltkriege. Den Afrikanern wird immer klarer, dass die Europäer zwar über mächtiges Kriegsgerät verfügen, aber nicht unbesiegbar sind und vor allem keinen homogenen Block darstellen. Sie bekriegen sich gegenseitig. Die Peiniger entlarven Schritt für Schritt ihre Schwächen, das Selbstbewusstsein der Afrikaner hingegen steigt. Viele in Frankreich und England glauben nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch an eine dauerhafte Zukunft des Kolonialismus. Vielleicht noch 30, 50 oder gar 100 Jahre. Das Ende kommt schneller als gedacht. Die Vereinigten Staaten, die im Unterschied zu England und Frankreich gestärkt aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgehen, diktieren gemeinsam mit den Briten in die Atlantic Charter, die Sieger
respektieren das Recht aller Völker, die Regierungsform zu wählen, unter der sie leben wollen. Und sie wünschen zu sehen, dass bei jenen Völkern Souveränitätsrechte und Self-Government wiederhergestellt werden, die ihrer gewaltsam beraubt wurden.
Der britische Premierminister Churchill beeilt sich allerdings festzustellen, dass mit dem Recht aller Völker, die Regierungsform zu wählen, nicht die kolonisierten Völker Afrikas gemeint seien. Als Replik auf die vorenthaltenen Rechte gewinnt im frankophonen Westafrika die Bewegung der Negritüd große Bedeutung, die auf die Diskriminierung und politische Unterwerfung durch die Weißen mit einer bewussten Betonung der Werte der schwarzen Kultur antwortet. Die führenden Köpfe der Negritüd-Bewegung sind die Schriftsteller Leopold Sédar Senghor, er wird später Präsident Senegals, und Aimé Césaire. Er verfasst den Discours sur le colonialisme.
Le fait est
Césaires Hauptthese: Der europäische Kolonialismus vernichtet brutal und aus reinem Egoismus an sich entwicklungsfähige Kulturen in Übersee. Er degradiert die Überlebenden politisch und materiell, um sie anschließend durch den Rassismus als permanent minderwertig zu brandmarken. Der Druck der Afrikaner, die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gegenüber dem Kolonialismus, die Stärkung der USA, die Gründung der Vereinten Nationen und ihrer Menschenrechtscharta, all das zwingt die Kolonialregime zum Umdenken ihrer Strategien.
Die Politik zuvor war ja, dass sich die Kolonien selbst finanzieren müssen. Also die Kolonien müssen ihre eigene Ausbeutung und ihre eigene Unterwerfung selbst finanzieren. Das durfte ja die metropolitanen Staatshaushalte nicht belasten. Und da gab es dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs ein Umdenken, dass eben gesagt wurde, wir müssen erstmal gehörig investieren in Infrastruktur, in die Ausweitung der Schulbildung, in den Aufbau einer leistungsfähigen lokalen Bürokratie und so weiter, um Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen.
Das ist ein teures Unterfangen. Trotzdem, von ihren Kolonien wollen die europäischen Mächte noch nicht lassen. Dass sich der Kolonialismus überlebt hat, muss Ende der 50er Jahre auch Präsident Charles de Gaulle feststellen.
Wir haben all jenen, die von uns abhängig waren, das Recht auf Selbstbestimmung zuerkannt. Es ihnen zu verweigern, hieße, unseren Idealen zu widersprechen, eine Serie endloser Kämpfe zu entfachen und den Unmut der Welt auf uns zu ziehen.
Paris erreicht 1960 immerhin. Der Übergang der westafrikanischen Staaten in die Unabhängigkeit verläuft einigermaßen geordnet und friedlich. Grand Cals, Kongolied, Independence, Chacha wird in dieser Zeit zu einem Gassenhauer in ganz Afrika. Es ist die Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet der Kongo mit seinem fröhlichen Lied eine der tragischsten Unabhängigkeitsgeschichten schreibt. Besonders der Fall Demokratische Republik Kongo offenbart die Risiken des Unabhängigkeitsprozesses.
Das war die größte Herausforderung, ist immer noch die Herausforderung in Afrika, dass wir seit 50 Jahren im Grunde immer noch mit der Aufgabe beschäftigt sind, einen Staat aufzubauen.
Professor Elisio Makamo vom Zentrum für Afrikastudien an der Universität Basel.
Und dann natürlich auch eine Gesellschaft zu integrieren, eine Gesellschaft, die oft willkürlich zusammengesetzt worden war durch die Kolonialherren. Das ist auch keine leichte Aufgabe gewesen und es ist immer noch eine Aufgabe.
Vielleicht nicht nur eine Aufgabe, es ist ein Jahrhundertwerk. Können sich die fragilen Staaten Afrikas wirklich aus der Jahrhunderte währenden Umklammerung ihrer ehemaligen Kolonialherren lösen? Nein, meint zumindest der nigerianische Literatur-Nobelpreisträger Wole Soyinka.
They never really left. The Europeans, the colonial powers, never really left Africa.
Die Wahrheit, der wir ins Auge schauen müssen, ist, sie sind niemals gegangen. Die europäischen Mächte haben Afrika nie verlassen. Die Briten, Franzosen und Portugiesen haben nach ihrem Rückzug ihre Statthalter hier gelassen, um ihr, wie ich es nenne, internes koloniales Abenteuer fortzusetzen. Diese Statthalter haben ihre eigennützige Politik weiter fortgesetzt, natürlich hübsch verpackt. Die afrikanischen Führer durften mit ihren dicken Limousinen und ihrer ausufernden Entourage herumziehen. Es wurde der Eindruck erweckt, man begegne sich auf Augenhöhe. Aber das stimmte nicht.
Egalitarian treatment and relationship, but this was not the truth.
Oliver Ramme über Entkolonialisierung und die langen Schatten des Kolonialismus.